Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
In unserem Leben treffen wir immer wieder Entscheidungen. Manche sind gut, manche sind sehr gut, manche sind weniger gut. Und viele Entscheidungen haben die Folge, dass sie uns ein ganzes Leben lang verfolgen, wäre das Negative, oder aber auch begleiten. Und das ist ein Grund, warum ich Jugendarbeit mache, mit einem Grund, warum ich das auf dem Herzen habe. Weil ich glaube, dass viele Entscheidungen, die wir treffen, die passieren schon in jungen Jahren. Die passieren als Teenager, die passieren als Jugendlicher und die haben oft Auswirkungen auf das ganze Leben. Deswegen ist mir so ein Anliegen, dass junge Menschen früh gute, gesunde Entscheidungen für ihr Leben treffen. Die wichtigste Entscheidung wäre die für Jesus in meinen Augen, aber auch viele andere. Ich habe damals viele nicht so gesunde und gute Entscheidungen getroffen. Und das spüre ich teilweise bis heute. Eine Sache ist zum Beispiel, wann immer ich irgendwo Polizei sehe, zuckt was in mir zusammen. Und ich fühle mich ertappt, obwohl ich seit über 12 Jahren eigentlich nichts Schlimmes mehr mache. Aber irgendwie habe ich das immer noch in mir drin. Ja, ich habe früher viel Blödsinn gemacht und immer wenn ich Polizei sehe, so, was habe ich falsch gemacht? Hilfe. Also ganz komisch, ich werde das auch irgendwie nicht los. Und letztes Jahr war ich in Tiersheim selbst, das ist in Süddeutschland, an der Grenze zu Tschechien und da waren wir bei jemandem eingeladen, voll der coole junge Mann mit Frau und auch Kind und so und im Gespräch kam raus, dass er Polizist ist und direkt hier dieses Gefühl und ich dachte so, oh nein, Polizist, so, also keine Ahnung, ich habe das immer wieder, ist ganz witzig, eigentlich schade, aber genau, werde ich irgendwie nicht los. Und interessanterweise habe ich das auch bei Lehrern, also in der Schule, ja, ich weiß nicht schlecht, ich habe echt viel Blödsinn gemacht und irgendwie immer auch, wenn ich Lehrer treffe oder irgendwie erfahre, die sind Lehrer, dann habe ich da automatisch dieses komische Gefühl, dieses so, oh nein, ich werde gleich ertappt irgendwie, ja. Es geht mir dauernd so. Meine Frau ist Lehrerin, das hilft mir damit besser umzugehen, genau. Und leider haben wir Menschen auch die Tendenz, mit Gott genauso umzugehen. So, Gott ist perfekt, Gott ist heilig, voller Gerechtigkeit und wir nicht. Und wenn immer wir es verbocken, es irgendwie versagen, es nicht auf die Reihe kriegen, sündigen, wie die Bibel das nennt, dann geht es uns genauso mit Gott. Dann tendieren wir dazu irgendwie so, Mist, ich habe was Doofes gemacht, Gott, oh nein, er sieht alles und wir kriegen dieses Gefühl von, ich bin ertappt, ich fühle mich schlecht und wir weichen wie so zurück von Gott. Und das ist schade. Es ist okay, dass wir uns schlecht fühlen und Reue empfinden, aber es ist nicht okay, wenn wir dann vor Gott wegrennen und uns vor ihm schämen, weil die Folge ist, dass wir es versuchen aus eigener Kraft dann wieder hinzubiegen und es funktioniert in der Regel nicht und dann ist es so ein Kreislauf, weil wir wieder auf die Nase fallen und wir schämen uns noch mehr vor Gott und das drängt uns wie so weg von Gott und Gott will das gar nicht. Gott hat da eine ganz andere Lösung für und die schauen wir uns heute unter anderem an. Julia hat das vorhin schon gesagt, wir sind in Nehemia. Und Nehemia ist ein starkes Buch, wie ich finde, ein sehr starkes Buch. Und für alle, die jetzt das erste Mal hier sind, sich nicht getraut haben aufzuzeigen oder die am Montag schon wieder mehr oder weniger vergessen, was am Sonntag gepredigt wurde. Nehemia ist eine Geschichte oder ein Buch, das gehört mit Esra zusammen, die extrem wichtig ist für das israelische Volk. Und zwar ganz kurz zusammengefasst, Israel bzw. Juda wurden platt gemacht, das wurde zerstört, Israel wurde dem Erdboden gleich gemacht, die ganzen Israeliten wurden verschleppt, sie wurden über viele weite Teile eines anderen Landes verstreut und das war das Ziel davon, dass sie sich vermischen mit anderen Völkern und im Endeffekt aufhören zu existieren, dass sie untergehen. Gott wollte das nicht, weil es war sein Volk und Gott hat seine Hand über das Volk gehabt und hat dazu sogar einen König, den mächtigsten König dieser Zeit dazu bewegt, viele Jahre später, 70, quasi diesen König bewegt, dieses Volk wieder zu entlassen, nach Hause zu lassen, damit sie doch wieder ihre Kultur formen können. Auch viele andere Völker, aber unter anderem Israel. Und Israel kommt zurück nach Jerusalem, ein Teil von ihnen, und sie bauen Tempel auf. Und viele, viele Jahre später wird Esra geschickt, der dem Volk wieder mit dem Gesetz Gottes kommt. Und dann, nochmal 14 Jahre nach Esra, ist eben, wo das Buch Nehemia ansetzt. Das ist ein Mann, der eine sehr hohe Stellung beim König hat. Und er hört, dass Israel, die Mauer von Jerusalem immer noch in Trümmern liegt. Und ihn beschäftigt das, ihn trifft das und er betet zu Gott. Und um die Geschichte kurz zu fassen, er schafft es anschließend, nach Jerusalem zu kommen. Er kriegt Vollmachten vom König, mobilisiert das ganze Volk dazu, diese Mauer wieder aufzubauen. Trotz heftigster Widerstände steht in 52 Tagen diese Mauer. Und dann bemüht sich Nehemia, noch viele Missstände im Volk wieder in Ordnung zu bringen, die ganze Infrastruktur zum Laufen zu bringen, zwischen Arm und Reich wieder einen Ausgleich mehr oder weniger zu schaffen. Und er schafft das alles und das Volk ist wieder mehr oder weniger in Sicherheit. Es fühlt sich wieder wohl, es kann wieder funktionieren, es kann wachsen, es kann wieder blühen. Und genau da setzt Kapitel 8 von Nehemia an. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, wovon ich ausgehe, dann schlagt ihr doch mal bitte aus, außer ihr seid Gäste, dann könnt ihr euch da hinten eine Bibel gerne nehmen. Ihr dürft auch gerne auf euer Smartphone schauen. Aber es ist wichtig, dass wir Wort Gottes immer wieder lesen. Und wir fangen in Kapitel 7 ab Vers 72 an. Alle Israeliten ließen sich in ihren Heimatorten nieder. Die Priester, die Leviten, die Torwächter und Sänger, die Leute aus dem Volk und die Tempeldiener. Vieles erledigt, viel geschafft, sie lassen sich wieder in ihren Dörfern nieder. Aber als der 7. Monat herankam und die Israeliten in ihren Städten lebten, versammelte sich das ganze Volk vollzählig auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu Esra, dem Lehrer, zu dem sage ich gleich noch was, dem Lehrer des Gesetzes, bring doch das Buch her, in dem das Gesetz steht, das der Herr den Israeliten durch Mose gegeben hat. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die Gemeinde, die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Am ersten Tag des 7. Monats, vom frühen Morgen bis zum Mittag, verlas er das Gesetzbuch auf dem Platz vor dem Wassertor und das ganze Volk hörte gespannt auf die Worte des Buches. Esra, der Lehrer des Gesetzes, stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hatte. Neben ihm standen auf der rechten Seite Matitja, Shema, Anaja, Uriah, Hikia und Maaseia. Auf der linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zechaja und Meshulam. Müsst ihr euch nicht merken, die Namen. Esra öffnete die Buchrolle und weil er höher stand als das Volk, konnten es alle sehen. Da stand das ganze Volk auf. Zuerst pries Esra den Herrn, den großen Gott, und alle antworteten mit zum Gebet erhobenen Händen, Amen, Amen. Und sie warfen sich auf die Knie und berührten mit der Stirn die Erde, um dem Herrn Ehre zu erweisen. Die Leviten Jeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maaseia, Keliata, Asaria, Josabat, Hanan und Pelaja gingen zu den Leuten hin und halfen ihnen, das Gelesene zu verstehen. Sie gaben eine mündliche Übersetzung des Gesetzes und erklärten es den Leuten so, dass sie es verstehen konnten. Der 7. Monat war im jüdischen Kalender der wichtigste Monat überhaupt für das Volk. Am ersten Tag des 7. Monats hat Israel Neujahr gefeiert. Nach ihrem Kalender beginnt da das neue Jahr. Das ist wie bei uns Silvester, da feiern wir eher, die haben das am ersten Tag des 7. Monats gefeiert. Danke. Am 10. Tag des 7. Monats ist der wichtigste Tag im ganzen Volk, das ist nämlich der große Versöhnungstag. An diesem Tag ist der einzigste Tag im ganzen Jahr, wo der hohe Priester in das Allerheiligste des Tempels gehen darf, um für das ganze Volk Buße zu tun, damit Gott die Schuld des Volkes vergibt. Das passiert am 10. dieses Monats, der wichtigste Tag im Jahr von Israel. Und am 15. Tag des Monats beginnt das sogenannte Laubhüttenfest. Das ist ein Fest, da feiern die Israeliten ordentlich. 7 Tage lang am Stück feiern sie und setzen am 8. Tag nochmal einen oben drauf. Und das machen sie zum einen, um die Vergebung zu feiern, die Gott ihnen geschenkt hat, weil sie erinnern sich auch an die Zeit, als Gott Israel aus Ägypten befreit hat, als er mit ihnen 40 Jahre durch die Wüste gewandert ist und sie eben in Hütten gelebt haben und in Zelten und wo Gott auch mit dem Zelt der Begegnung mit der Stiftshütte bei ihnen war. Das feiern die Israeliten alles in diesem Fest, der Laubhüttenfest. Sprich, das ist der 7. Monat, von dem die Bibel hier spricht. Und die Israeliten, die sind alle wieder in ihren Häusern, in ihren Dörfern und dann ist der erste Tag dieses 7. Monats, dieser besondere Tag und sie kommen alle zusammen und sagen, Esra, wir wollen das Gesetz hören. Und Esra, der war auch in dem Exil Und 14 Jahre vor Nehemia ist er nach Jerusalem gekommen. Das ist eine ganz ähnliche Geschichte. Er hat es auf dem Herzen, dem Volk Gottes wieder das Wort, das Gesetz zu bringen. Er hat es studiert, Tag und Nacht. Er hat Leviten und Priester mitgebracht, die fit sind. Und in Esra 7, Vers 10 lesen wir, dass Esra sein ganzes Herz darauf richtete, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lernen. Und Esra kommt nach Jerusalem und jetzt ist diese Zeit, wo Esra voll in seinem Element ist und das ganze Volk kommt, um zuzuhören, wie er aus dem Gesetz vorliest. Und eine kleine Seitennotiz, ich finde es ganz witzig, dass die da eine Kanzel bauen, eine hölzerne, weil es ist das erste Mal überhaupt im Alten Testament, dass wir davon lesen. Und der Esra, der war ein richtiger Trendsetter, weil 2500 Jahre später haben wir immer noch solche Dinger, ja? Immer noch aus Holz, gibt's auch in anderen Materialien, aber Esra hat damals dieses Podest gebaut, das erste Mal für alle, die sowas interessiert. Ganz spannend. Und jetzt ist Esra da, auf diesem Podest erhöht und er rollt das Buch auf und das ganze Volk sieht das und sie stehen auf. Und sie beten mit erhobenen Händen, fallen auf ihr Angesicht, um Gott Ehre zu geben. Und dann beginnt Esra zu lesen. Und hier steht, dass Esra morgens anfing, das war wahrscheinlich so um 8 Uhr, und bis mittags, das war wahrscheinlich 1, 2, vielleicht auch 3 Uhr, las. Das sind 5 bis 6 Stunden. Und alle standen. Stellt euch vor, unser Gottesdienst würde sonntags so aussehen. Wir schlagen hier um 8 oder um 9 auf und stehen 6 Stunden und hören uns Gottes Wort an. Die wenigstens denken, yes. Wir denken eher, oh nein, wirklich? Und es kommt noch besser. Nachher werden wir sehen, dass die das eine ganze Woche lang jeden Tag gemacht haben. 7 Tage lang standen die den ganzen Vormittag, um Gottes Wort zu hören. Und dann passiert Folgendes. Esra liest das Wort vor und die Volkssprache von den Israeliten, die zurück nach Israel kamen, die Wiedergekehrten, war vermutlich aramäisch und das Gesetz, das Wort Gottes, das war in Hebräisch geschrieben, das ist es noch bis heute. Und deswegen sind die Leviten und die Priester, die mit Esra stehen, die mischen sich unter das ganze Volk und übersetzen überall, wo es nötig ist. Ja, sie bilden richtig Trauben um sich, erklären ihnen, was Esra da eigentlich gerade vorliest, legen ihnen noch das Wort aus, zeigen ihnen quasi, wie das im Alltag auch von Bedeutung ist, was das bedeutet. Und das finde ich stark. Und bis heute ist das so, manche Theologen sagen das, dass das quasi das Modell ist für den synagogischen Gottesdienst, den die Juden bis heute feiern und von dem auch unsere Gottesdienstform ihren Ursprung hat. Sprich, Esra war da schon wieder ein Trendsetter. Ja, 2500 Jahre später machen wir noch das Gleiche wie er. Stark, wenn dein Leben so einen Einfluss hat. Und ich glaube, deswegen haben wir auch, oder deswegen ist es so wichtig, dass wir auch heute das Wort Gottes hören. Dass wir es lesen, dass es gepredigt wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Gemeinden noch darüber hinaus Kleingruppen haben, wo Menschen zusammen das Wort Gottes anschauen, es studieren, versuchen es zu verstehen. Wir haben hier in unserer Gemeinde Seminare, wo wir uns tiefer in bestimmte Bücher und Themen reinknien. Und das ist alles total wichtig. Und genau in diesem ersten Abschnitt kommt das Wort Verstehen 4-mal alleine vor. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend für uns heute. Wir müssen das Wort Gottes, wir dürfen das Wort Gottes, wir sollen das Wort Gottes lieben. Wir sollen es lesen und wir sollen es studieren. Wisst ihr, das Wort Gottes, die Bibel, das ist nicht irgendwie ein Zauberbuch. Das ist nicht so, du liest was und dann passiert was. So Gott versorgt dich, zack, ist der Porsche da. Ja, so funktioniert das ja nicht. Die Bibel ist auch nicht irgendwie dafür da, dass du sie auf Postkarten druckst mit dem netten Spruch und an deinem Spiegel hängst. Ja, das ist nicht ausreichend. Das ist schön, das ist nett, habe ich auch, aber darum geht es nicht. Wir sollen das Wort Gottes wirklich lieben, wir sollen es lesen und wir sollen uns bemühen, es zu verstehen. Das ist wichtig für unser Leben. Und wenn wir das Wort Gottes verstehen, dann wird es in unser Herz fallen und uns verändern und dann wird es auch in der Tat umgesetzt werden. Aber wir müssen es lesen, wir müssen es ehren, wir müssen Zeit mit dem Wort verbringen. Wir brauchen das. Und das macht Esra hier mit dem ganzen Volk. Und dann passiert Folgendes. Ab Verse 9. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörte, fingen alle an, laut zu weinen. Da sagten der Statthalter Nehemia, der Priester und Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn, eures Gottes. Und Esra sagte zu ihnen, geht nun, esst und trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder wie hier steht, umgibt euch wie eine schützende Mauer. Auch die Leviten redeten den Leuten zu, beruhigt euch, denn dieser Tag ist ein Festtag des Herrn. Macht euch nur keine Sorgen. Da gingen alle nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Denn sie hatten begriffen, sie hatten verstanden, was ihnen vorgelesen wurde. Es ist unglaublich, was passiert. Das ganze Volk steht zusammen. Sie hören stundenlang das Gesetz, was höchstwahrscheinlich die Tora war, die fünf Bücher Mose, der Pentateuch. Sie hören sich das an und sie werden wie erschlagen von den Forderungen Gottes. Sie werden erschlagen von der Strenge des Gesetzes und dem, was Gott von ihm fordert. Und ihre Reaktion ist tiefste Betroffenheit und tiefste Trauer und sie heulen laut. Wenn ich mir vorstelle, dass ich hier stehe Sonntag und ich fange an zu predigen und nach so einer gewissen Zeit würdet ihr alle anfangen, auf euer Angesicht zu fallen und zu heulen und zum Herrn zu schreien, dann würde ich denken, wow, preach it. Hammer, ja, Erweckung, stark, mehr Gott, ja. Das ist irgendwie so, was ich logischerweise denken würde. Ganz anders hier in diesem Text. Und das ist fast verrückt. Was hier passiert ist, die Israeliten sind total erschlagen von dem Wort Gottes. Sie sind, wie ich das am Anfang gesagt habe, sie erkennen plötzlich, steht in Römer 3, Vers 20, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Sie erkennen plötzlich, was sie getan haben. Sie erkennen das plötzlich und sie fallen auf ihr Angesicht und sind zutiefst beschämt und wollen wie weg von Gott und heulen und weinen. Und wisst ihr, warum das passiert? Da möchte ich euch Hebräer 4 vorlesen, ab Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht, es ist schärfer als das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Es gibt niemand, dessen Inneres vor Gott verborgen wäre. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Das Wort Gottes, das hat Kraft, das hat Power. Wenn das Wort Gottes in dein Leben kommt, wird es etwas verändern. Wenn du das Wort Gottes hörst, wirst du überführt werden von dem, wer du wirklich bist, von dem, wer Gott ist. Und diese Reaktion darauf von den Menschen damals bis heute ist, sie erkennen, dass sie keine Chance vor Gott haben, dass sie Sünder sind. Und sie fangen an zu heulen und bekommen Angst vor Gott, der heilig, perfekt und vollkommen ist. Und jetzt passiert eben das Undenkbare, dass Esra, Nehemia, die ganzen Leviten und Priester, die lassen das nicht zu. Ich würde es hier zulassen, definitiv. Aber die machen was ganz anderes, was es auch vorher so nicht zu finden ist im Neuen Testament. Sie rennen unter das Volk, sie mischen sich unter das Volk und sagen allen, hey, calm down, beruhig dich, sorg dich nicht, fürchte dich nicht, hab doch keine Angst. Du sollst dich freuen. Heute ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Du sollst nicht Trübsal blasen, du sollst dich nicht hier auf dem Boden winden vor Gott in Angst und Scham. Du sollst dich freuen und feiern gehen. Und zwar ordentlich mit dem Besten, was du hast. Da steht mit fetten Speisen und süßen Getränken. Das war so das Highlight damals. Sieht heute wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Und du sollst teilen, diese Freude teilen, aber du sollst dich freuen am Herrn. Und das ist unglaublich, was da passiert. Das Volk hat seit vielen, vielen Jahren, vielleicht Jahrhunderten, das erste Mal wieder ausführlich das Wort Gottes gehört unter Esra. Was sie tun, ist total verständlich und nachvollziehbar. Buße, Reue, sich schämen für das, was sie getan haben. Und wir finden es immer wieder im Alten Testament. 1. Könige, 2. Könige 22 unter Josia. Das ist gesetzlich lange, lange verschüttet und vergessen und die renovieren den Tempel und dann finden die in irgendeiner Ecke, in irgendeinem Eimer plötzlich eine Buchrolle, das ist das Gesetz und sie gehen zum König und der König liest das, ist zutiefst betroffen, sie lesen es dem ganzen Volk vor, das ganze Volk ist zutiefst betroffen und Gott lässt das zu und sie tun Buße und Gott sagt, spricht ihnen Vergebung zu, aber es ist nicht wie Nehemia, dass sie sagen, hört auf, freut euch. Und warum ist das? Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Als Israel von den Babyloniern quasi aus dem Land weggerissen werden, als sie entführt werden, als sie weggeschleppt werden, da wird der Tempel zerstört, Jerusalem wird zerstört und die Juden sind wie beim Nullpunkt angekommen. Sie haben alles verloren, was sie dachten, was Gott ihnen gegeben hat. Ihr Land, ihren Tempel, alles. Und jetzt baut Gott sein Volk wieder ganz von vorne auf. Er fängt quasi wieder bei Null an und das ist Heilsgeschichte, das ist Gottes Geschichte mit den Menschen, die da passiert. Und er formt wieder sein Volk Israel. Und Israel hört seit langem das erste Mal wieder das Gesetz und die Reaktion ist genauso, wie sie sein sollen. Sie weinen, sie heulen. Römer 3,20, das Gesetz überführt uns und dann ist was ganz anders als sonst. Gott setzt einen Stopppunkt und sagt, stopp, ich will nicht, dass ihr das macht, ich will, dass ihr euch freut. Ich will, dass ihr euch freut. Versteht ihr, was da passiert? Das ist verrückt. Und dazu möchte ich euch nochmal Hebräer vorlesen. Was da passiert, ist im Endeffekt eine Vorschau auf das, was kommen wird. Israel formt sich ganz neu als Gottes Volk. Es ist bis jetzt immer unter dem Gesetz gelesen, einmal im Jahr Buße tun und das war alles, was sie gekannt haben. Und jetzt hören sie wieder das Gesetz und es passiert das Gleiche. Sie tun Buße, sie winden sich in Sack und Tränen und Asche und Gott sagt nein. Und dann gibt er eine Vorschau auf das, was passieren wird, viele hunderte Jahre später. Das lese ich jetzt in Hebräer 4, Vers 14. Lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden hohen Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet. Jesus, den Sohn Gottes. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Was hier passiert in Nehemia, ist eine Vorschau auf das, was Gott dem Volk schenken wird, nämlich einen Erlöser, einen Messias. Und was Gott hier im Endeffekt sagt, ist, hey, hör auf zu weinen und freu dich. Ja, freu dich, ich kümmere mich um alles, sorg dich um nichts, ich kümmere mich um deine Schuld, ich kümmere mich um deine Sünde, ich bin Gott, ich habe das im Griff und du sollst dich einfach mal freuen und feiern und dankbar sein, dass ich dein Gott bin und du mein Volk sein darfst, dass du mein Kind sein darfst. Und Nehemia 8, Vers 10, dieser berühmte Vers, denn die Freude am Herrn ist deine Stärke, ist dein Schutz, ist deine Mauer, das kommt dir so richtig zum Tragen, wo Gott sagt, hey, ich möchte nicht, dass du weinst, ich möchte, dass du dich freust, weil ich mich um alles kümmern werde. Wow, das ist stark. Das begegnet uns hier in Nehemia. Und das Volk tut das und es freut sich. Und es ist so voller Freude, dass es noch teilt mit Menschen, die nichts haben. In unserer Situation heute wird es der Welt ganz gut tun, wenn wir das mehr machen würden. Das wisst ihr aber. Die Stelle erinnert mich ganz stark an Lukas 15. Das ist eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Da geht es um den verlorenen Sohn. Ich nehme an, die ist bekannt. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie kommt der jetzt von dem hier auf Lukas 15, den verlorenen Sohn? Gebt einen Moment. Der verlorene Sohn geht vom Vater weg, verprasst sein ganzes Erbe, verscherzt es sich total mit ihm. Und dann geht er in sich und hat genau das. Er hat Reue und denkt, ich sollte zum Vater zurückgehen und tut das. Schreibt noch eine nette Rede auf, was er alles falsch gemacht hat und so, und dass er nicht mehr wert ist, Sohn zu sein und kommt zum Vater. Und der Vater, was macht der? Der überschüttet ihn einfach mit Liebe, mit Gnade und mit Freude. Wisst ihr, was das Interessante ist an dieser Stelle? Jesus erzählt die zu einer Zeit, wo die Juden, die schriftgelehrten Pharisäer, die schon so religiös und abgehärtet waren, dass sie gar keine Idee mehr hatten und Vorstellung, was Gnade eigentlich ist. Und die haben es nicht verstanden, warum Jesus so nett ist zu lauter Leuten, die es eigentlich nicht verdienen in den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und dann erzählt er drei Geschichten. Die erste ist ein Schaf, das verloren geht. Ein Hirte hat 100 Schafe, eins rennt weg. Die Hirte sucht es, bringt es wieder, feiert eine fette Party. Die zweite Geschichte ist, eine Frau hat Münzen, ich glaube 6 oder 5. Sie verliert eine und das war viel wert. Und sie sucht das ganze Haus ab. Sie stellt alles auf den Kopf überall. Und dann findet sie und ist so dankbar, dass sie alle ihre Nachbarn einladet und eine fette Party schmeißt. Und dann ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Und wir legen so oft, wenn wir darüber reden, den Fokus auf den verlorenen Sohn, was er alles geleistet hat, was er gebracht hat, wie der in sich gegangen ist, diese starke Rede geschrieben hat. Und dann geht er zurück zum Vater und ihr kennt sie. Aber ganz ehrlich, was hat denn das Schaf dafür getan, dass es gefunden wird? Ich meine, das Schaf ist doch nicht in sich gegangen, hat gedacht, oh, es war eigentlich doof wegzulaufen, der arme Hirte, der sucht mich bestimmt, komm, ich dreh mal um. Ja, sonst ist er noch sauer irgendwie. Ist ja Quatsch. Das Schaf ist, wenn dann überhaupt, also rennt es noch weiter weg, weil die ja leider ein bisschen dumm sind. Das gleiche mit der Münze. Ja, die Münze liegt nicht irgendwo da unten in der Ecke, in der Ritze mit den ganzen Staubflocken und denkt, oh, meine arme Besitzerin, die vermisst mich bestimmt. Vielleicht kann ich ein bisschen blinken, damit die mich sieht. Oh, es tut mir so leid, dass ich hier reingefallen bin. Oh, was mache ich denn jetzt? Ja, das ist Quatsch. Was hat denn die Münze damit zu tun? Gar nichts. Es geht um die Frau, die die Münze findet. Es geht um den Hirten, der das Schaf findet. Entschuldigung. Und bei der Geschichte von dem verlorenen Sohn, da geht es auch nicht um den Sohn, es geht um den Vater. Jesus lenkt ganz klar den Fokus auf den Vater. Der Vater ist da und er sucht den Sohn. Jeden Tag wartet er auf ihn, er hofft auf ihn, dass er zurückkommt und ihn mit seiner Liebe überschütten kann. Er sucht jeden Tag den Horizont ab und wartet, dass er kommt. Und dann kommt der Sohn und der Vater rennt auf ihn zu, nimmt ihn in den Arm und überschüttet ihn mit dieser Gnade, mit dieser Freude, mit dieser Liebe. Er küsst ihn, er knuddelt ihn und ist so froh, dass er wieder da ist. Und der Sohn, was macht der? Habe ich nicht verdient, ist mir zu viel, ja, weicht zurück, fällt auf seine Knie und haut seine tolle Rede raus, oh, ich habe gesündigt gegen dich, ich bin nicht mehr wert und der Vater interessiert es gar nicht, er unterbricht diese Rede und sagt einfach nur, hey, du bist mein Sohn und er lässt eine richtig fette Party schmeißen. Jetzt sind wir wieder bei Nehemia. Die Menschen, die hören diese Geschichte, dieses Gesetz meine ich, und sie sind zutiefst betrübt und sie wollen auf ihre Knie fallen und sagen, Gott, ich habe es echt nicht verdient, dass ich dein Volk bin und sie haben recht. Aber Gott interessiert das nicht, sondern in diesem Moment ist Gott einfach nur darauf aus, sie in den Arm zu nehmen, sie überschütten mit seiner Gnade, sie zu überschütten mit seiner Freude. Und er schickt seine Priester und Leviten und Esra los und sagt, freut euch, heute ist ein Tag, sich zu freuen. Und Hebräer 4,16 sagt im Endeffekt genau das. Wir müssen aufhören, als Christen uns von Gott zu entfernen, wenn wir was Schlimmes getan haben, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Weil ehrlich, das passiert uns jeden Tag. Mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir das nicht verstehen, dass Gott uns annimmt und mit dieser Gnade überschüttet und mit dieser Freude erfüllen möchte, dann werden wir nie in dieses Leben kommen, was Gott für uns hat. Nie. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Deswegen ist Hebräer so toll und ermutigt uns, zu Gott zu kommen. Gerade wenn wir Hilfe nötig haben, dann sollen wir zu diesem Gnadenthron kommen. Und das ist genau das, was Nehemia und Esra hier mit dem Volk macht. Die vergehen, weil die merken, Gott ist heilig, sein Gesetz ist so krass, das erschlägt uns Menschen, die wir Sünder sind und das nicht schaffen. Und die Reaktion ist verständlich, dass sie heulen. Und Gott sagt, nein, ich möchte euch heute mit meiner Gnade überschütten. Und wenn wir das verstehen, ihr Lieben, wenn wir das verstehen, dass Gott uns liebt, uns voller Gnade annimmt, jeden Tag aufs Neue, egal was wir getan haben, dann kann diese Freude in uns Gestalt gewinnen, dann kann uns diese Freude erfüllen und dann sind wir überhaupt erst in der Lage, das hier zu halten. Wenn du Gott nachfolgst und du hast nicht diese Beziehung zu ihm und nicht diese Freude zu ihm und du versuchst, sein Gebot zu halten, das ist Krampf. Ich kann dir sagen, es funktioniert nicht. Du bist vielleicht ein ganz guter Mensch, aber es wird dich nicht erfüllen, wie Gott es eigentlich will. Wir brauchen die Freude, wir brauchen diese Verbundenheit mit Gott, um das hier umsetzen zu können. Und es ist ja auch so, wenn du einen Ikea-Schrank kaufst, den du schon lange haben wolltest, dann baust du den auch noch nachts um 11 auf, weil du dich so drauf freust, auch wenn du davor 12 Stunden gearbeitet hast. Ja, so sind wir Menschen. Wenn wir uns auf irgendwas freuen, dann haben wir Bock drauf, dann ziehen wir das durch. Wenn du Bock hast auf einen Marathon, der 42 Kilometer ist und du kämpfst dich durch Schweiß und Regen und Kälte, dann machst du es wahrscheinlich mit Freude, weil du denkst, yes, ich will dieses Ziel erreichen. Genauso ist es mit dem Wort Gottes. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir das tun wollen, was er sagt, dann brauchen wir auch diese Motivation, diese Freude und nicht diesen Druck, wehe, wenn nicht. Und genau das passiert in Nehemia. Und dann passiert Folgendes. Am zweiten Tag kamen die 7 Oberhäupter des ganzen Volkes mit den Priestern und den Leviten zu Esra, dem Lehrer, um die Worte des Gesetzes noch genauer zu studieren. Die haben Feuer gefangen. Da fanden sie im Gesetz, wie Mose auf Befehl des Herrn geschrieben hatte. Die Israeliten sollen während des Festes im 7. Monat in Laubhütten wohnen und sie sollen in Jerusalem und in allen ihren Städten ausrufen und bekannt machen. Geht auf die umliegenden Berge, holt frische Zweige von edlen wilden Ölbäumen, Myrten, Dattelpalmen und anderen dicht belaubten Bäumen, damit wir Laubhütten bauen können, wie das Gesetz es vorschreibt. Da ging das Volk hinaus, holte Zweige und baute sich Laubhütten, die einen auf den flachen Dächern ihrer Häuser, andere in ihren Höfen, in den Vorhöfen des Tempels und auf den freien Plätzen am Wassertor und am Ephraimtor. Die ganze Gemeinde der Heimkehrer baute Laubhütten und wohnte in ihnen. Das hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas des Sohnes Nuns bis zu diesem Tag nicht mehr getan. Und alle waren glücklich und voller Freude. Täglich vom 1. bis zum letzten Festtag las Esra laut aus dem Gesetzbuch Gottes vor. Da haben wir es wieder. 7 Tage wurde das Gesetz gefeiert. Am 8. Tag fand die im Gesetz vorgeschriebene Festversammlung statt. Da wurde nochmal einer oben drauf gesetzt. Wisst ihr, was ich an der Stelle mag? Die Israeliten hören das Gesetz, sie tun Buße, merken, dass Gott sie voller Gnade annehmen möchte. Dann werden sie noch hungriger nach dem Gesetz, wollen mehr lesen. Dann lesen sie, dass sie dieses Fest feiern sollen. Es ist der 2. Tag im 7. Monat. Am 15. Tag ist schon das Fest, ja, weniger als 2 Wochen. Und der nächste Vers ist einfach, und da ging das Volk raus. Und sie haben umgesetzt, was da gefordert wurde. Wie cool wäre das denn, wenn ihr heute einfach rausgeht und genau das macht, was ihr hier hört, Sonntag für Sonntag. Wenn ihr morgens eure Bibel lest und einfach rausgeht in die Welt und das macht, was die Bibel sagt. Das ist so schön. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du das machst? Wie würde die Gemeinde aussehen, wenn du das machst? Wie würde die Welt aussehen, wenn du das machst? Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, also wenn Gott mir sagt, ich soll eine Woche feiern, klar, also mache ich auch mit, ne? Kein Problem. Aber das ist ja nicht alles. Das Wort Gottes hat noch viel mehr. Und sowohl vorher bei Esra als auch noch nachher in Nehemia, das werden wir die nächsten Sonntage sehen, ist Gottes Wort natürlich auch noch etwas tiefgründiger als nur feiern. Und manchmal verlangt es auch Dinge, die uns schwerfallen, die komplett gegen unsere Natur gehen. Aber wir brauchen die neue Kultur in Jesus. Was machen wir damit? Ich möchte euch noch eine Stelle zum Schluss vorlesen, die ich finde, das Ganze sehr treffend auf den Punkt bringt. Das finden Jakobus 1, Vers 22. Das Volk Gottes, das ist wissbegierig, es möchte das Wort hören, es versteht das Wort, das ist ganz wichtig. Dann reagiert es auf das Wort und erkennt, dass die Freude am Herrn ihre Stärke ist, dass die Freude am Herrn, die Beziehung zu Gott, wenn die in Ordnung ist, ausschlaggebend ist für alles andere. Und dann gehorchen sie dem Wort Gottes. Und Jakobus 1, Vers 22 sagt, es genügt aber nicht, dieses Wort nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen. Sonst betrügt ihr euch selbst. Wer die Botschaft Gottes nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der in einen Spiegel blickt. Er sieht sich, wie er ist und betrachtet sich kurz, aber dann geht er weg und schon hat er vergessen, wie er aussah. Anders der Mensch, der tief und anhaltend in das vollkommene Gesetz Gottes blickt, das uns frei macht. Er hört nicht nur hin, um es gleich wieder zu vergessen, sondern handelt danach. Freuen darf sich, wer das wirklich tut. In Nehemia sehen wir alles drei. Die Menschen, die wollen das Wort Gottes hören, sie wollen es verstehen. Die Priester, Leviten helfen ihnen, es zu verstehen. Das heißt, such dir Möglichkeiten, wie du das Wort Gottes verstehst, wie du da eintauchen kannst. Sie reagieren drauf, es muss unser Herz treffen und dann gehorchen sie. Und ich wünsche mir sehr, dass du nicht hier rausgehst und wenn ich dich morgen frage, was ich eigentlich gesagt habe, dass du schon wieder vergessen hast. Jakobus benutzt sogar ein echt witziges Bild. Er sagt, du guckst in den Spiegel und danach weißt du nicht mehr, wie du aussiehst. Ich frage mich dann, wie war das so damals? Die hatten ja nicht überall Spiegel. Wenn dann so Familienfoto gemacht wurde, musst du dann irgendjemand fragen, wer du eigentlich da drauf bist, weil du dich ja nicht erkennst. Also keine Ahnung, ja. Gab natürlich keine Familienfotos. Ja, der Witz hat im ersten Gottesdienst schon nicht gezogen. Ich dachte, ihr seid ein bisschen witziger drauf. Wie ist es bei dir? Lebst du im Wort Gottes? Verändert dich das? Ist das Kraft für dich? Ist das deine Nahrung? Wie Jesus sagt, der Wille Gottes, das Wort Gottes ist meine Nahrung. Ist es das für dich oder nicht? Wenn nicht, dann komm dahin zurück. Unser Glaube, alles, was wir von Gott brauchen, ist hier drin. Und es reicht nicht, das Sonntag sich eine halbe Stunde lang anzuhören. Du musst da reinknien und noch viel wichtiger ist, dass du es auch lebst. Weil wenn wir es leben, das sagt Jakobus und das sehen wir in Nehemia, dann erfüllt uns diese Freude vollkommen. Wenn wir Gott gehorsam sind und tun, was er sagt, werden wir voller Freude.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.